werden feststellen, dass in der Umkehr eigentlich die Datenkraken in Europa entstanden sind und die Privatsphäre in Amerika, also ganz im Gegensatz zu dem, was man heute eigentlich meint, dass der Sachverhalt ist. Mein Name ist Peter Stummer, ich bin an sich Unternehmer, habe mich aber in den letzten 3-4 Jahren intensiv mit dem Thema Privatsphäre, mit dem Thema Cybersecurity auseinandergesetzt und habe in dem Zusammenhang vor 2 Jahren das Österreichische Institut für digitale Privatsphäre gegründet und heuer im Frühjahr die Österreichische Akademie für digitale Sicherheit und künstliche Intelligenz. Nur kursorisch, beide Einrichtungen sind gemeinnützige Vereine. Warum? Weil wir in beiden Einrichtungen Know-how und Manpower versammeln können, die es normalerweise weder am Markt gibt, noch aufgrund auch der sonstigen Beschäftigungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in anderen Unternehmungen es nicht möglich wäre, auf dieses Know-how zuzugreifen. 3 kleine Teile. Das erste wird ein bisschen länger dauern, die Geschichte der staatlichen Massenüberwachung vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zu einem dramatischen Ereignis in der europäischen Geschichte, der Revolution von 1848. Wir wollen uns zuerst einmal anschauen, was es denn eigentlich braucht, um Massenüberwachung sinnhaft oder effizient umzusetzen. Die Ingredienzien sind immer die gleichen, allerdings, zumindest was die europäische oder die westliche Zivilisation angeht, sind diese 3 Elemente, auf die es ankommt, erst seit dem späten Mittelalter bzw. seit dem Beginn der Neuzeit oder eigentlich seit dem Entstehen eines funktionierenden Staatsgebildes in Frankreich vorhanden. Das Erste, was wir brauchen, ist ein funktionierender Staat, sprich die Infrastruktur. Wir brauchen Informationsflüsse, also in jeglicher Form, das muss nicht das Internet sein, das werden wir dann sehen im historischen Abriss, es kann auch ein Post- und Kuriersystem sein. Und ganz entscheidend, wir brauchen eine Bedrohung, eigentlich egal, ob jetzt real oder imaginär ist. Ich habe schon erwähnt, beginnen tun wir bei den Franzosen und zwar bei Ludwig dem 14., beim Sonnenkönig. Der hatte einen sehr gewieften Finanzminister, den Herrn Baptiste Colbert. Und die beiden waren dafür verantwortlich, dass sich Frankreich rühmen darf, den ersten Überwachungsstaat, und zwar vollständigen und vollkommen Überwachungsstaat eingerichtet zu haben. Das war also die Zutat 1, der funktionierende Staat oder die Infrastruktur. Die Kaffeehäuser, interessanterweise, damals waren, wie in Wien auch immer, zweites Wohnzimmer. Es gab eigentlich keine Briefadressen, es gab ja auch noch kein eigentliches Postsystem, das heißt, die öffentlichen Räume und hier insbesondere die Versammlungsräume, Kaffeehäuser waren die CO-Adressen. Dort hat man sich Post hinliefern lassen. Dort, wenn Sie so wollen oder wenn ihr so wollt, war es das erste Community-Forum. Es war der erste europaweite Informationsraum, der eigentlich virtuell war, weil er eigentlich erst dadurch entstanden ist, dass dort Informationen, die dort eingelangt sind, dann auch verarbeitet wurden. Die Republik de Lettres ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal wo untergekommen. Es war eine rege Diskussionskultur, die dann auch dazu geführt hat, dass die staatlichen Organe und hier insbesondere eben der absolutistische Herrscher Ludwig XIV. gemeint hat, naja, es ist zwar recht schön, wenn wir hier die Geistesgrößen bei uns haben und die sich auch über wahnsinnig interessante Dinge austauschen, aber was könnte dann in eventu all along daraus entstehen? Also das wollen wir doch bitte besser wissen, weil das könnte ja irgendwann einmal auch gegen uns gerichtet sein. Eine Schockwelle ist durch die europäischen absolutistischen Königshäuser Mitte des 17. Jahrhunderts gegangen. In England hat sich ein gewisser Herr Cromwell erfrecht, den König enthaupten zu lassen. Das war bis dahin völlig undenkbar, dass sich de facto ein Nichtadeliger erstens an einem Adeligen vergreift, aber nicht nur damit sich begnügt, sondern ihn tatsächlich enthaupten lässt. Der Vergleich mag jetzt etwas überzogen erscheinen, aber in den Auswirkungen, nämlich was dann tatsächlich nach dieser Enthauptung von Karl dem I. passiert ist, kann man das durchaus mit den Entwicklungen nach dem 11. September vergleichen. Es ist den absolutistischen Herrschern in Europa mit einem Male klar geworden, dass selbst wenn sie von Gottes Gnaden regiert haben, nicht unantastbar waren. Das hat sich ja dann noch weiter fortgesetzt, was ich zuerst schon angesprochen habe, also aus der Republik de Lettres, aus diesem Diskursforum, ist dann schlussendlich eine, wenn auch abstraktere, aber schlussendlich dann auch tatsächlich sehr weitreichende Reformbewegung spiritueller und sozialer Art entstanden, die spätere Aufklärung. Die Anfänge im Schriftverkehr und Postwesen, da sind wir jetzt schon eben bei dem zweiten notwendigen Element für eine Massenüberwachung bei einem Kuriersystem. Die erste systematische Postkontrolle wurde ebenfalls in Frankreich eingeführt, und zwar im Jahr 1628. Der Ludwig der 13. war vielleicht nicht der allerklügste Herrscher, aber er hatte einen sehr guten Ratgeber, den Kardinal Richelieu, ein zu damaliger Zeit hochgeachteter und auch wohl vernetzter Mastermind im Hintergrund. Der hat schon was läuten hören und hat gemeint, also wenn sich diese Entwicklungen ausbreiten, fortsetzen, dann müssen wir uns dessen versichern, was denn der Bürger so denkt, wie er denn kommuniziert und was er denn vom Monarchen hält. Ein Schlüsselelement oder ein Schlüsselereignis war das Abfangen eines Briefes, der damals schon encrypted, verschlüsselt war. Und der erste Codeknacker, also der erste weiße Hacker, wenn man so will, war ein junger Mathematiker, sehr jung, Anton Rossignol, der es damals geschafft hat, einen gar nicht so einfachen Algorithmus innerhalb von ein paar Stunden zu knacken. Es gab damals auch schon konkrete Anwendungen, also die Kapitulation der Hugenotten war darauf zurückzuführen, dass die sich ertappt gefühlt haben und sich nicht mehr sicher waren, ob ihre Pläne denn geheim bleiben würden. Die Kapitulation der Hugenotten war natürlich, wenn man so will, ein Milestone und Proof of Concept, also das hat funktioniert. Und man ist dann schnurstracks drangegangen, das Ganze zu institutionalisieren. Es war eine Abhörstation, es war damals ein geheimes Postamt. Bekannt geworden sind diese geheimen Postämter unter dem blumigen Pseudonym Cabinet Noir, die schwarzen Kammern. Das war tatsächlich das erste systematische und funktionale und auch funktionierende System zur Massenüberwachung von Informationen. Kleiner Exkurs, also wenn man sich da jetzt in die Zeit versetzt, war das damals gar nicht so ungewöhnlich, beziehungsweise der noch nicht Bürger, sondern der Leibeigene, der Bauer, das Subjekt der Herrschaft des absolutistischen Monarchen, hat das eigentlich als ganz normal empfunden. Vielleicht noch vergleichbar mit Zuständen, die teilweise heute noch in England vorkommen, wo eben ein Landadeliger nicht nur die Kirche, das Land, sondern auch die Kirchgänger besitzt. Man hat aber auch gemerkt, dass man nicht nur lauschen kann, sondern man kann, oh ja, das war jetzt nicht ich, Wasser, Wasser, Wasser. Wollen wir unterbrechen? Wasser und Füße hochlagern. Wir springen jetzt von Frankreich nach England. Ende des 17. Jahrhunderts hat man in England die erste private Post eingerichtet. Interessanterweise waren Postdienste, ähnlich wie dann im 20. oder 21. Jahrhundert, die Kurierdienste erstmals privat, hatte damals vielleicht auch den Grund, dass man sagen konnte, das ist eine ganz normale Tätigkeit, die der Monarch oder der Herrscher als Wohltat seinem Volk angedeihen lässt, allerdings immer auch mit dem Hintergedanken, dass diese Aktivitäten natürlich dem Recht, in dem Fall dem absolutistischen Recht des Monarchen unterstehen. Das kann jetzt nicht ganz stimmen, ich glaube, da ist ein Druckfehler drinnen, aber wir bleiben zumindest in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Hatte das General Post Office in England den Freibrief, Postsendungen zu öffnen. Das war anfänglich noch an eine im jeweiligen Einzelfall sozusagen eine Ermächtigung oder Autorisierung oder einen richterlichen Beschluss gebunden, auf den Einzelfall bezogen. Später haben sich die Postbeamten ein bisschen einfacher gemacht und haben diese Individualvollmacht durch eine Generalvollmacht ersetzt. Das war natürlich dann etwas kommoder. Zurück auf den Kontinent. Die Herrscher in Deutschland bzw. im Heiligen Römischen Reich haben das ja, nachdem sie ja durchaus alle miteinander kommuniziert und auch korrespondiert haben, sie waren ja im Wesentlichen alle doch irgendwie miteinander verwandt, haben sich das sehr genau angesehen, was da in Frankreich und in England passiert ist. Und der Kaiser Rudolf III. Hat eigentlich schon ein bisschen früher als die Franzosen ein Postsystem eingerichtet, aber das war halt damals eigentlich nur für den Monarchen. Wenn man sich erinnert, Kurier der Kaiserin, also diese Postdienste waren eigentlich im Heiligen Römischen Reich, ähnlich wie zur Zeit der Römer, dafür gedacht, Heeresteile bzw. entfernte Provinzen mit Informationen zu versorgen bzw. dort Informationen abzuholen. Ein gewisser Herr Taxis, später dann Turnentaxis bzw. das Haus Taxis, hatte die erste Lizenz zum Brieftransport. Der erste wichtige Knotenpunkt, das heißt dort, wo alle Postkutschen zusammenliefen, war nicht Paris, war nicht Berlin, war auch nicht Wien, sondern das war damals Frankfurt. Jetzt kommen wir nach Wien. Man sieht es an der Lippe, also jetzt sind wir bei den Habsburgern. Der Leopold I. war eine Copycat. Der hat de facto das System seines Busenfreundes und Erzrivalen Ludwigs XIV. Ganz einfach kopiert. Er hat das System der Cabinets Noirs eingedeutscht, beziehungsweise für die Berufe der Habsburger nutzbar gemacht. Das heißt jetzt nicht mehr Cabinet Noir, sondern Schwarze Kammer, Geheimes Reichsamt, Schwarze Kammer. Kleine Alliteration zu dem, was wir in der Gegenwart sehen. Auch schon damals haben die Überwacher, in dem Fall die europäischen Monarchen, nicht Hinz und Kunz beschäftigt, sondern die haben damals tatsächlich die weisesten, schlauesten, wiefesten und auch mathematisch zulänglich begabten Köpfe an sich gebunden und auch fürstlich bezahlt. Sie waren auch interessanterweise von sämtlichen Steuern befreit. Das war eine, auch für damalige Zeiten, eine exzeptionelle Sonderstellung. Nicht zu unterschätzen natürlich der direkte Zugang zum Monarchen. Man könnte auch mutmaßen, dass jemand, der alle meine Geheimnisse oder die Geheimnisse meines Volkes kennt, den habe ich doch besser knapp bei mir. Die Menschen wussten, dass sie überwacht werden, aber es gab de facto kaum Möglichkeiten, sich über eine Art von zivilgesellschaftlichen Ungehorsam dagegen zu wehren, aber der Mensch ist erfinderisch und hat auch damals schon begonnen, Mittel und Wege zu finden und beziehungsweise zu suchen und zu finden, die es immer möglich, ohne Wissen des Überwachers oder des Monarchen miteinander konspirativ zu kommunizieren. Das ist der Beginn der Verschlüsselung. Ich habe schon erwähnt, Anton Rossignol hat ja selbst dann auch einen Code für Richelieu entwickelt, der doch 150 Jahre lang gehalten hat. Es gab andere Ansätze, wenn man so will, tote Briefkästen, Decklieferadressen für Strohmänner, Schlüsselbuchstaben, da gab es ganz blumige, mittlerweile auch sehr teure handschriftliche Schlüsselbücher und es gab ein alternatives Postsystem, das damals erstmals auch von Privaten aufgebaut wurde, weil Information auch damals wertvoll war. Als Beispiel seien genannt die alternativen Postsysteme von Rothschild und Bethmann, eines der ältesten und leider nicht mehr existenten Privatbankhäuser aus Frankfurt. Wo haben wir noch über Schneidungen, beziehungsweise wo gibt es Ähnlichkeiten zur heutigen Situation? Auch damals waren die Überwacher technisch oder kryptologisch ihren Subjekten weit voraus. Auch damals gab es einen Vorsprung von 10 bis 20 Jahren. Was ich nicht gewusst habe und eigentlich erst im Zuge einer sehr tiefen Recherche über insbesondere das Journal des Caron draufgekommen bin, ist, dass man damals schon ganz gezielt auch Honeypots eingesetzt hat. Also all das, was ja vermeintlich erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts aufgrund der technologischen Fortschritte verorten würden, gab es schon Ende des 17., Anfang des 18., Ende des 18. Jahrhunderts. Dieses Spiel, wer ist schneller, wer ist technologisch vorne, wer ist findiger in der Entwicklung von Verschlüsselung oder Entschlüsselungstechniken, ist auch ein altbekanntes Thema. Ein ganz abstruses oder eine ganz besonderliche Ausrede hat man zur Zeit der Pestepidemien gefunden. Also da hat man die Ausrede genommen, bitte, wir müssen for the greater good, wir müssen alles aufmachen, weil da könnten sich ja ein paar Pestbakterien drin verstecken. Besser gesagt, man hat ja damals noch keine Ahnung gehabt, wodurch Pest tatsächlich übertragen wird. Also die Erklärung, man muss die Briefe aufmachen, um sie zu räuchern, weil man dann die Pest eindämmen könnte, war zumindest spekulativ, aber es war sehr formalisiert und es gibt dazu natürlich dann auch noch ein eigenes Contumaz-Siegel oder das Sanitätssiegel. Die Verschlüsselung bzw. der Einsatz von Verwirrungs- und Vertuschungstaktiken hat Vor- und Nachteile gehabt, sowohl für die Herrschenden als auch die Beherrschten. Wir würden, das ist jetzt eine Schlussfolgerung, die ich nicht so gezogen habe, aber in der Literatur wird das übereinstimmend so interpretiert, hätte man den Polenkönig Jan Sobieski nicht bei seiner Eitelkeit gepackt und ihm einen vorgeblich von einem seiner Intimfeinde verfassten Brief untergejubelt, wäre der nicht wutentbrannt sofort nach Wien aufgebrochen und es wäre zu keiner Entsetzung, sprich einer Verhinderung der Einnahme von Wien gekommen. Die Schwarze Kammer der Habsburger war in ihrer Perfektion, in ihrem Umfang, in ihrer Geschäftstätigkeit und in ihrem Personalstand einzigartig und hat nichts bis meinetwegen vielleicht zur Einrichtung der NSA Vergleichbares weltweit gehabt. Die Hofburg, was kaum jemand weiß, ist deswegen so groß, nicht weil dort der Wiener Kongress getagt hätte oder weil der Hofstaat oder die Bediensteten schön untergebracht werden mussten, damit sie nicht zu weit haben in den beschwerlichen Dienst, sondern ein Großteil der Wiener Hofburg war für diese Brieföffnung und Briefkatalogisierung und Transkription von abgefangenen Briefsendungen in Verwendung. Die Schwarze Kammer von Wien war tatsächlich die erste wirkliche Datenkrake der Geschichte, geschuldet den äußeren Feinden. Also man hatte schon den Habsburger Staat, man hatte ein funktionierendes Postsystem und man hatte nach der Französischen Revolution die Bedrohung durch die Osmanen und durch Frankreich. Wien, oder insbesondere ein Wiener, den wir dann auf der nächsten Folie noch sehen werden, hat das Ganze dermaßen übertrieben, dass er ein Geschäftsmodell daraus entwickeln musste. Man hat es einfach nicht mehr verarbeiten können. Es wurden Tag für Tag zwischen 50.000 und 70.000 Briefsendungen geöffnet, übersetzt, abgeschrieben, wieder verschlossen. Das ist ein Durchsatz, das ein Postamt heutzutage am Land auch mit automatischer Sortierung nicht unbedingt schafft. Der hat so viel Briefpost und vertrauliche Briefpost abgeschrieben bzw. Geöffnet und als Klartext vorliegend gehabt, dass er angefangen hat, das zu verkaufen. Er hat es geschickterweise an Freund und Feind veräußert. Er hat es sowohl an die Franzosen als auch an die mit den Franzosen damals im Clinch liegenden Russen verkauft. Schnüffeln oder der Verkauf von Informationen war der erste, erfolgreichste und gewinnträchtigste Exportartikel Österreichs. Nicht die Habsburger, nicht die Lipizzaner, nicht die Mozartkugel, sondern abgefangene und transkribierte, entschlüsselte Briefe. So wie man 9/11 oder den Fall der Berliner Mauer trotz umfänglicher Überwachungsmaßnahmen nicht vorhergesehen hat, so ist es den Habsburgern auch im eigenen Herrschaftsbereich ergangen. Man hat, obwohl man alles von jedem quasi gewusst hat, hat man übersehen, dass sich der Wind wandelt und dass die Märzrevolution von 1848 die Habsburger Monarchie und die Spionagerepublik Metternichs hinwegfegen wird. Ausblick auf die Massenüberwachung, wie wir sie eigentlich erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts kennen, und zwar durch Technik, automatisierte Massenüberwachung. Die Parallelen sind offensichtlich. Machthaber, seien sie absolutistisch oder über demokratische oder weniger demokratische Prozesse an die Spitze ihrer Staaten oder Republiken gelangt, haben ein nahezu unstillbares Interesse daran, Einblick nicht nur in die Gedanken, sondern mithin meist auch schon in die Gefühle ihrer Wähler oder ihrer Bevölkerung zu haben. Sie treiben immensen Aufwand, stellen die talentiertesten Mitarbeiter ein und rüsten sie auch mit den besten Technologien aus und das alles zum Zweck, um die Menschen abzuhören. So, das war Schluss des ersten Teils, die Geschichte der staatlichen Massenüberwachung. Jetzt kommen wir eigentlich zum Teil, der den Titel dieses Vortrages ausmacht, die Erfindung der Privatsphäre. Abhängig davon, wo man jetzt de facto die Wegmarken setzt, wo der Mensch begonnen hat, sich kulturell zu betätigen, auf Kooperation zu vertrauen, Sesshaftwerdung, Agrargütergemeinschaften bildend. Es gibt Hochkulturen, die sind 5, möglicherweise auch 10.000 Jahre alt, aber Privatsphäre gab es da nirgendwo. Weder bei den Römern, noch bei den Griechen, noch im zur Hochblüte der altiranischen Reiche oder auch der Hochkulturen auf dem amerikanischen Kontinent. Die Privatsphäre ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert, also wenn man ein bisschen aufs Land rausfährt oder diejenigen unter euch, die ein bisschen älter sind oder aus meiner Generation kommen, da gab es schon auch noch im Mühlviertel oder im Waldviertel Gegenden, wo de facto die Leute in einem großen Bett geschlafen haben. Das mag etwas skurril anmuten, war aber erst einmal sehr ökonomisch, war auch energieeffizient. Allein das Wohnzimmer ist eine bürgerliche Erfindung. Privatzimmer gab es nicht. Häuser, auch von durchaus wohlhabenden Persönlichkeiten, waren im Wesentlichen Lofts, Einzimmer-Apartments. Also von Privatsphäre, wie wir sie heute definieren, Toilette in der Wohnung oder zumindest eine Tür davor und ein eigenes Bad, waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich unbekannt. Und weil ich eingangs gesagt habe, wir hätten eigentlich die Vorstellung, dass die Bedrohung der Privatsphäre, sprich das Datensammeln, eine amerikanische Erfindung wäre und dass wir in Europa der Hort des Schutzes der Privatsphäre sein müssten. Das Gegenteil ist historisch richtig. Das gesetzliche Recht auf Privatsphäre wurde erst, leicht zu merken, 1888, also vor 131 Jahren, entwickelt von einem gewissen Herrn Brandeis, der in Harvard Law Review 1890 einen epochalen, nicht sehr langen, aber sehr wirkungsmächtigen Artikel veröffentlicht hat und damals das erste Mal das Recht eines Menschen auf Privatsphäre verschriftlicht und festgehalten hat. Das Telefon, jetzt machen wir ein bisschen einen technologischen Sprung, also wir haben das erste Gesetz zur Privatsphäre 1888 in den Vereinigten Staaten. Wir haben die Erfindung des Telefons ein bisschen später und wir haben dann das geliebte Vierteltelefon, also ich kann mich noch gut erinnern, dass wir in Enns oder Ensdorf noch bis in die 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, Vierteltelefone hatten. Also ein eigenes Telefon war die Ausnahme. In Österreich bzw. Deutschland waren die Vierteltelefone eher sowas wie, man hat sich dann halt ein bisschen verbundener gefühlt, man hat da Klick gehabt, wenn man gerade mit den richtigen Nachbarn, die nicht gerade jeden Tag, also 4 Stunden reden mussten, eine kleine Gemeinschaft gebildet hat. In Amerika ist man ein bisschen weitergegangen und hat das gleich marketingmäßig verwendet und hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat das noch einmal separat bepreist und verkauft als Partyline. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam die Privatsphäre, und zwar dort, wo dann auch die technischen Aspekte eine Rolle spielen, in Mode, interessanterweise durch eine so banale Erfindung wie den Kopfhörer. Der Kopfhörer oder auch der Walkman hat eine neue Dimension der Privatsphäre hergestellt. Ein Unikum, aber eben wie gesagt in der Geschichte der Privatsphäre, die sage und schreibe 130 Jahre dauert. Erst in den 21. Jahrhundert ist es uns vorbehalten, auf diese Privatsphäre wieder zu verzichten. Wie schauen wir mit der Zeit aus in etwa? 8 Minuten, wunderbar. Dann mache ich noch einen ganz schnellen Durchlauf. Das Institut für digitale Privatsphäre ist eigentlich aus einer Not heraus entstanden, weil ich mit ein paar Gleichgesinnten versucht habe herauszufinden, wie wir eigentlich unsere eigene Kommunikation möglichst sinnhaft, ohne jetzt selbst Programmierer zu sein, sicher machen können. Und da muss man eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit erkennen, dass wir da in jedem Fall hoffnungslos überfordert sind. Also sind wir dran gegangen, uns dieses entsprechende Know-how zu holen und haben dazu auch einige Workshops veranstaltet mit durchaus respektablen Teilnehmern. Wir sind ein österreichischer Verein mit Sitz im 19. Bezirk. Gründungsmitglieder bzw. der Vorstand besteht jetzt aus dem Heinrich Mautner Markov, aus der gleichnamigen Senfdynastie, dem Alexander Fockensteiner und meiner Wenigkeit. Besonders erwähnen möchte ich noch den Markus Sabatello. Markus Sabatello ist ein langjähriger Freund, glaube ich, dieses Hauses und einer der Vordenker und Vorreiter der selbstreferenziellen oder self-sovereign Identity. Und hat vor ein paar Wochen jetzt auch einen sehr interessanten Auftrag vom Department of Homeland Security erhalten. Das heißt, wir sehen, jetzt greifen die Amerikaner und in dem Fall sogar die NSA und das amerikanische Heimatministerium und die amerikanischen Geheimdienste wieder auf Wissen aus Österreich zurück. Wir haben uns ein relativ ambitioniertes Programm verpasst. Wir haben über das letzte Jahr eine Vielzahl von Tools analysiert. Manche von denen wurden auch im Rahmen dieser oder ähnlicher Kongresse teilweise vorgestellt, besprochen. Wir haben uns das aber immer unter dem Aspekt angesehen, was ist tatsächlich auch verwendbar, um es in ein Endprodukt zu gießen, sei das eine Softwareanwendung oder eine speziell gesicherte Hardware, die für jedermann, unabhängig von Name, Rang, Geschlecht, Vermögen und Ausbildung, nutzbar ist. Und da haben wir einige ganz interessante Dinge momentan in Entwicklung. Das ist eigentlich schon die letzte Slide. Wir haben uns in der ersten Stufe konzentriert auf eine Wireless VPN Routerlösung, alles auf Open Source, auch Open Hardware mit dem Prinzip No Data, das zweite Prinzip My Data, verbunden mit einer Self-Sovereign Identity Lösung und in der dritten Ausbaustufe dann quasi auch noch eine Next Generation Firewall Lösung für das Internet der Dinge. Danke für die Zeit. Und danke für die Aufmerksamkeit.
So, danke Peter. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Niemand, alle ganz verschreckt. Keine Fragen? Gut, dann wirklich niemand. Gut, okay. Dann danke noch einmal fürs Dasein und wir sehen uns dann ziemlich genau in 15 Minuten wieder zum nächsten Talk. Ciao.